Hallo und herzlich willkommen zu Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. In dieser Episode beschäftige ich mich mit dem Thema, das bereits seit Jahrhunderten sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich dem Thema Armut. Ich will hier nur einen kurzen geschichtlichen Rückblick machen, vor allem um die Änderung der Bedeutungszuschreibung sichtbar zu machen, die sich je nach vorherrschendem Narrativ änderte. In der Antike zwischen ca. 3000 v. Chr. Und 500 nach Christus war die Armut den Gesellschaften Ägyptens, Griechenlands oder Roms allgegenwärtig, besonders unter Sklaven, LandarbeiterInnen und städtischen Unterschichten. Sie wurde oft als unvermeidlich angesehen, da soziale Hierarchien als gottgegeben galten. In der griechischen Philosophie, zum Beispiel bei Aristoteles, wurde Armut als Hindernis für ein tugendhaftes Leben betrachtet, während im Judentum und später im Christentum Almosen als religiöse Pflicht galten. Systematische Armutsbekämpfung gab es kaum. Der Wohlstand konzentrierte sich bei den Eliten. So kann man im Deuteronomium, dem 5. Buch Mose 15-11 nachlesen, denn es wird allzeit Arme geben im Land. Darum gebiete ich dir und sage, du sollst deine Hand auftun, deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Dies spiegelt die religiöse Aufforderung zur Mildtätigkeit wieder, ohne die soziale Ordnung in Frage zu stellen. Im Mittelalter von ca. 500 bis 1500 nach Christus prägte das Christentum die Sicht auf die Armut. Freiwillige Armut, wie sie von Mönchen und Heiligen praktiziert wurde, galt als tugendhaft und gottgefällig. Gleichzeitig wurden unfreiwillig Arme oft misstrauisch betrachtet. Bettler wurden teils als faul oder sündig stigmatisiert. Die feudale Ordnung band die meisten Menschen an Land und Herrschaft, was Armut für Bauern und Leibeigene normalisierte. Klöster und Kirchen boten Almosen, doch die Versorgung war begrenzt. So meinte Thomas von Aquin, einer der wirkmächtigsten sogenannten Kirchenlehrer, in seiner Summa Theologica, die Armen zu ernähren ist eine Pflicht der Gerechtigkeit, nicht bloß der Barmherzigkeit. Darin spiegelt sich die Verpflichtung zur Armenfürsorge, die jedoch in der Praxis begrenzt blieb. Doch ebenso die Ansicht, dass Armut eben gegeben ist und nichts mit dem vorherrschenden System zu tun hat, beziehungsweise dieses wird durch die paternalistische Fürsorge, die nach Gutdünken gewährt wird oder eben nicht, noch gestärkt. In der frühen Neuzeit, also von ca. 1500 bis 1800, der Zeit des Merkantilismus und des beginnenden Kapitalismus, verschärften sich die sozialen Ungleichheiten. Armut wurde zunehmend als gesellschaftliches Problem erkannt, besonders in den wachsenden Städten. In England führten die Poor Laws, die ab dem Jahr 1601 bestanden, zu einer institutionellen Armenfürsorge. Die dazugehörigen Armenhäuser waren repressiv. Ehepaare wurden voneinander getrennt, Kinder von ihren Eltern entfernt. Armut wurde häufig als Ergebnis individuellen Versagens betrachtet und die unterstellte Arbeitsunwilligkeit wurde mit Zwangsarbeit oder Gefängnis bestraft. Ein Zitat von John Locke aus Two Tragedies of Government aus dem Jahr 1689 unterstreicht diese individualistische Sicht, die Armut als persönliche Verantwortung betonte. Er schrieb: Die Armen haben kein Recht auf den Besitz der Reichen, außer durch das, was ihnen durch Gesetz oder Barmherzigkeit gegeben wird. Zitat Ende. Wiederum wird die Systemkomponente völlig ausgeblendet. Die Zeit der industriellen Revolution von ca. 1800 bis 1900 verschärfte das Problem der Armut massiv. Die Industrialisierung führte zu massenhafter Verarmung in Städten durch niedrige Löhne, Kinderarbeit und schlechte Lebensbedingungen in Elendsvierteln. Armut wurde zunehmend als Folge sozialer Strukturen gesehen, was Reformbewegungen wie die Chartisten oder frühe Sozialisten anregte. Dennoch dominierte bei vielen Eliten die Ansicht, dass Armut durch Disziplin und Arbeit aus ihrer Lage herauskommen sollten. Erste Gewerkschaften und soziale Gesetze, wie zum Beispiel die Fabriksgesetze in England, entstanden. Sehr anschaulich findet man die gesellschaftliche Schieflage in Charles Dickens' Hard Times aus dem Jahre 1854 dargestellt. Hier ein Zitat: Die Armen sind wie Schatten, die über die Erde huschen, ohne dass jemand ihrer Not Beachtung schenkt. Dickens Werk kritisiert die Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber der Not der Arbeiterklasse. Mit dem 20. Jahrhundert etablierten sich die sogenannten Wohlfahrtsstaaten, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg. Es kam zu Systemen wie Renten, Krankenversicherung und Arbeitslosenhilfe. Armut wurde als strukturelles Problem anerkannt, das durch staatliche Eingriffe gemildert werden konnte. Global rückt die Armut in den sogenannten Entwicklungsländern in den Fokus, zum Beispiel durch die Programme der Vereinten Nationen. Konzepte wie absolute Armut, bei der nicht einmal die absoluten Grundbedürfnisse ausreichend Befriedigung finden, und relative Armut, die ins Verhältnis zum gesellschaftlichen Durchschnitt gesetzt wird, fanden Etablierung. So sagte beispielsweise John F. Kennedy in einer Ansprache im Jahr 1961, Zitat: Wenn eine freie Gesellschaft den vielen, die arm sind, nicht helfen kann, kann sie die wenigen, die reich sind, nicht retten. Dies unterstreicht die wachsende Einsicht, dass Armutsbekämpfung ein gesellschaftliches Interesse ist oder zumindest sein sollte. Heute wird Armut multidimensional betrachtet. Neben der Einkommensarmut spielen Bildung, Gesundheit und Zugang zu Technologie eine Rolle. Globale Armutsbekämpfung, wie zum Beispiel die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, sie versuchen, zielt auf extreme Armut ab, während in den reichen Ländern relative Armut und soziale Ausgrenzung im Fokus stehen. Ungleichheit bleibt ein zentrales Thema, das durch Globalisierung und Automatisierung noch verstärkt wird. Dazu ein Zitat von Thomas Piketty aus seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert aus dem Jahre 2013. Wenn die Ungleichheit nicht kontrolliert wird, führt sie zu einer Konzentration von Reichtum, die die soziale Stabilität gefährdet. Zitat Ende. Piketty betont darin die Verbindung von Armut und systematischer Ungleichheit. Zusammenfassend lässt sich sagen, Armut hat es immer gegeben und betraf mehr oder weniger viele Menschen in einer Gesellschaft. Vor allem in frühen Zeiten wurde Armut gerne als Gott gegeben bzw. als Folge eines lasterhaften, sprich sündigen Lebens gesehen. Also die Armen waren selbst schuld. Besonders krass wurde dem in England Rechnung getragen, wo die Armen in sogenannte Armenhäuser zu herabwürdigsten Tätigkeiten gezwungen und armseligst versorgt wurden. Ebenso kam immer wieder der lasterhafte Lebenswandel der Armen ins Spiel. Sie würden dem Alkoholismus und der sexuellen Lust ungebremst frönen. Deshalb würde nur Disziplinierung helfen. Auch wenn dies heute niemand mehr derart aussprechen würde, so ist es immer noch ein weit verbreitetes Narrativ, dass Arme nur hart genug arbeiten müssten, um sich vom Joch der Armut zu befreien. Ausnahmegeschichten, in denen es Menschen tatsächlich gelungen ist, sich aus der Tristesse der Armut herauszuarbeiten und gar Milliardäre zu werden, werden immer wieder gerne erzählt. Dabei handelt es sich um nichts weiter als Märchen, schöne, moderne Märchen, die nur eines bezwecken, den Armen die ganze Last der Verantwortung umzuhängen und sie als Fehler im System zu sehen, statt das System als den eigentlichen Fehler. Deshalb wende ich mich nun dem zu, was Marx und Engels zu Armut zu sagen hatten und wie diese zu überwinden wäre. Karl Marx und Friedrich Engels sahen Armut als strukturelles Produkt des Kapitalismus. In Das Kapital aus dem Jahre 1867, Band 1, beschreibt Marx die Verarmung der Arbeiterklasse als Folge der Akkumulation von Kapital. Während die Kapitalisten Reichtum anhäuften, werden ArbeiterInnen durch Lohnarbeit und Ausbeutung in Armut gehalten. Sie führten den Begriff des Proletariats ein, also Marx und Engels, das von seiner Arbeitskraft lebt und keine Produktionsmittel besitzt. Sie argumentieren, dass im Kapitalismus die Arbeitskraft der Arbeiter zur Ware wird, die auf dem Markt gehandelt wird. Im Gegensatz zu früheren Gesellschaftsformen, wie zum Beispiel dem Feudalismus, wo die Abhängigkeit direkter war, verkauft der Proletarier im Kapitalismus seine Arbeitskraft an den Kapitalisten gegen Lohn. Diese Arbeitskraft ist jedoch keine normale Ware, da sie die einzigartige Fähigkeit besitzt, Mehrwert zu schaffen, also mehr Wert zu produzieren, als sie selbst kostet. Wie darf man sich diesen Mechanismus vorstellen? Der Kapitalist zahlt dem Arbeiter einen Lohn, der den Wert der Arbeitskraft deckt, also die Kosten für die Reproduktion des Arbeiters, zum Beispiel Nahrung, Wohnung etc. Der Arbeiter produziert jedoch in seiner Arbeitszeit mehr Wert, also den Mehrwert, der dem Kapitalisten zukommt. Diese Ausbeutung ist die Grundlage des Profits im Kapitalismus. Was für Folgen hat dies für die Armut? Da der Lohn nur das Existenzminimum deckt, bleibt die Arbeiterklasse in einer prekären Lage, oft am Rande der Armut. Marx beschreibt dies in Das Kapital als strukturelle Verarmung, da die Arbeiter keine Kontrolle über die Produktionsmittel besitzen und von ihrer Arbeitskraft abhängig sind. So schreibt Karl Marx im ersten Band des Kapitals, Zitat: Die Arbeitskraft ist also eine Ware, die ihr Eigentümer, der Lohnarbeiter, an den Kapitalisten verkauft. Warum verkauft er sie? Um zu leben. Zitat Ende. Daraus wird deutlich, dass der Arbeiter gezwungen ist, seine Arbeitskraft zu verkaufen, um sein Überleben zu sichern, was ihn in eine abhängige und ausbeutbare Position bringt. Die Reduktion der Arbeitskraft auf eine Ware entmenschlicht den Arbeiter und bindet ihn an die Logik des Marktes, wo seine Existenz von Nachfrage und Angebot abhängt. Dies führt zu chronischer Unsicherheit und Armut, besonders in Krisenzeiten. Um diese Vormachtstellung der Inhaber der Produktionsmittel aufrechtzuerhalten, bedarf es der industriellen Reservearmee. Diese bezeichnet die Masse an Arbeitslosen oder prekär Beschäftigten, die im Kapitalismus systematisch entsteht. Marx sah sie als notwendiges Produkt der kapitalistischen Akkumulation, da der Fortschritt, zum Beispiel die Maschinisierung, Arbeitskräfte freisetzt und gleichzeitig die Konkurrenz unter den Arbeitern verschärft. Diese Reservearmee dient dazu, die Löhne niedrig zu halten, da Arbeitslose bereit sind, für weniger Geld zu arbeiten. Sie diszipliniert die beschäftigte Arbeiterklasse, da der Druck durch die Konkurrenz die Forderung nach höheren Löhnen oder besseren Bedingungen einschränkt. Marx beschrieb dies als Hebel der kapitalistischen Akkumulation. Die Reservearmee umfasst allerdings nicht nur Arbeitslose, sondern auch teilweise Beschäftigte, Gelegenheitsarbeiter und jene, die in informellen oder schlecht bezahlten Jobs arbeiten. Ein Vorläufer des modernen Begriffs Prekariat. Sehr eindrücklich beschrieb Engels in Die Lage der arbeitenden Klasse in England aus dem Jahr 1845 die elenden Bedingungen solcher Gruppen, zum Beispiel in den Slums von Manchester. Und Karl Marx schrieb entsprechend in Das Kapital, Band 1, die industrielle Reservearmee drückt während der Perioden des Stillstands und der mittelmäßigen Prosperität auf die Löhne der Beschäftigten, Arbeiter und hält sie in den Schranken. Während der Perioden der Überproduktion und des Paroxysmus der Industrie wird sie wiederum durch die gesteigerte Nachfrage nach Arbeitern in Schranken gehalten. Zitat Ende. Die Reservearmee ist also für Marx und Engels ein regulierendes Element im Kapitalismus, das die Arbeiter in Armut und Prekariat hält. Armut war also kein individuelles Versagen und ist es auch heute nicht, sondern ein strukturelles Merkmal des Kapitalismus. Die Arbeitskraft als Ware und die industrielle Reservearmee sind zentrale Mechanismen, die Armut und Prekariat reproduzieren. Die Arbeitskraft als Ware bindet Arbeiter an ein System, in dem sie ausbeutbar bleiben und nur das Nötigste zum Überleben erhalten. Die industrielle Reservearmee sorgt für ständigen Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen, wodurch große Teile der Arbeiterklasse in prekären Verhältnissen oder in Armut leben. Die Analysen von Marx und Engels zeigen, dass Armut im Kapitalismus nicht zufällig ist, sondern funktional. Sie sichert die Profitabilität des Systems, indem sie die Arbeiterklasse schwächt und spaltet. Deshalb kann die Überwindung der Armut nicht in einer isolierten Reform gesehen werden, sondern kann nur das Ergebnis einer umfassenden Umwälzung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse sein. Armut und Prekariat bilden strukturelle Merkmale des Kapitalismus, die durch die Ausbeutung der Arbeitskraft und die Existenz der industriellen Reservearmee aufrechterhalten werden. Um der Mehrheit der Menschen die Möglichkeit zu geben, der Armut zu entkommen, sind tiefgreifende Veränderungen, die über bloße Reformen weit hinausgehen, erforderlich. Armut ist also im Kapitalismus nicht durch individuelle Fehler verursacht, sondern durch die Struktur des Systems ein bleibender Makel. Die Arbeitskraft als Ware und die industrielle Reservearmee sorgen dafür, dass die Arbeiterklasse in einem Zustand der Abhängigkeit und oft der Armut bleibt. Der Mehrwert, den die Arbeiter schaffen, fließt den Kapitalisten zu, während die Löhne nur das Existenzminimum decken. Die Reservearmee verstärkt den Druck, indem sie Löhne niedrig hält und Prekariat schafft. Deshalb kann Armut nur durch die Abschaffung des Kapitalismus überwunden werden. Oder, um mit Marx zu sprechen, Zitat, die Akkumulation von Reichtum auf einem Pol ist also zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Degradation auf dem gegenüberliegenden Pol, das heißt auf der Seite der Klasse, die ihr eigenes Produkt als Kapital produziert. Aus Das Kapital, Band 1. Reichtum und Armut sind also zwei Seiten derselben Medaille, die nur durch eine Umwälzung des Systems aufgehoben werden kann. Doch wie soll diese Umwälzung aussehen? Als Kern des Kapitalismus kann das Privateigentum an Produktionsmitteln gesehen werden. Das sind Fabriken, Maschinen, Land, das es den Kapitalisten ermöglicht, die Arbeitskraft der Proletarier auszubeuten. Deshalb ist es notwendig, die Produktionsmittel zu vergesellschaften, das heißt, sie in das Gemeineigentum zu überführen. Dadurch wird der Mehrwert nicht länger den Kapitalisten, sondern der gesamten Gesellschaft zukommen. Damit wird Armut beendet. Dazu ein Zitat aus dem Kommunistischen Manifest. Die Kommunisten können ihre Theorie in dem einen Ausdruck zusammenfassen: Aufhebung des Privateigentums. Die Revolution überträgt die politische Macht von der Bourgeoisie auf das Proletariat. Dadurch kommt es zur Errichtung der Diktatur des Proletariats als Übergangsphase, in der die Arbeiterklasse den Staat kontrolliert, um die Maßnahmen wie progressive Steuern, Verstaatlichung, Schlüsselindustrien und die Umverteilung von Reichtum zu ergreifen, damit die Armut der Massen gelindert wird. Hierzu wiederum ein Zitat aus dem Kommunistischen Manifest. Die erste Maßnahme der Revolution ist, das Proletariat zur herrschenden Klasse zu erheben, der Eroberung der Demokratie. Zitat Ende. Die politische Machtübernahme durch das Proletariat ist also entscheidend, um die wirtschaftlichen Grundlagen für Armut zu beseitigen. Nach dieser Übergangsphase der proletarischen Herrschaft kommt die klassenlose Gesellschaft, in der niemand durch Ausbeutung verarmt. In einer solchen Gesellschaft wird die Produktion nach dem Prinzip organisiert, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Karl Marx aus Kritik des Gotthard-Programms 1875. Wodurch Armut durch die gerechte Verteilung von Ressourcen überwunden wird. Die industrielle Reservearmee, die durch Arbeitslosigkeit und Prekariat Armut reproduziert, wird in einer sozialistischen Gesellschaft verschwinden. Durch die Planung der Produktion nach Bedürfnissen anstelle von Profit ist Vollbeschäftigung möglich und die Konkurrenz unter den Arbeitern fällt weg. Dies schafft stabile Lebensbedingungen und verhindert Armut strukturell. Zitat: Die Aneignung der Produktionsmittel durch die Gesellschaft beseitigt nicht nur die bisherigen künstlichen Hindernisse der Produktion, sondern auch die positive Verschwendung und Zerstörung produktiver Kräfte und Produkte, die gegenwärtig das unvermeidliche Gefolge der Produktion und in ihren Krisen gipfelt. Engels, Anti-Thüring, 1878. Eine sozialistische Gesellschaft würde demnach nicht nur Armut überwinden und jedes Menschen Bedürfnisse gleichermaßen erfüllen, aber gleichzeitig die Überproduktion und damit die Verschwendung von Ressourcen und damit die immer schneller sich abzeichnende Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlagen verhindern. Sozialismus ist eine Welt ohne Armut, eine Welt voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib sie mir gerne in die Kommentare und hör wieder rein, wenn es heißt: Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.